Georg Schirmbeck Unplugged. Was der Wald nie sagen durfte, aber sagen sollte. In dieser dreiteiligen Sonderreihe vom Timber Talk sprechen wir mit einem der profiliertesten Vertreter der deutschen Forstpolitik über mehr als 20 Jahre Engagement für den Wald, über unsere gemeinsamen politischen Herausforderungen und die Frage, was braucht es, damit Forst- und Holzwirtschaft auch in Zukunft gemeinsam stark bleiben? Seid also gespannt.
Herzlich willkommen beim Timber Talk, dem Podcast für Verwendungsmöglichkeiten von Holz als Beitrag zu Klimaschutz, Beschäftigung und Wertschöpfung. Gemeinsam erkunden wir die Zukunft. Mit Holz. Ihr Gastgeber ist Lars Schmidt, der Hauptgeschäftsführer der deutschen Säge- und Holzindustrie. Heute mit ihm im Studio ist Georg Schirmbeck, ehemaliger Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates und ehemaliger Abgeordneter des Deutschen Bundestages. In der zweiten Folge sprechen wir mit Georg Schirmbeck über die heutigen Herausforderungen der Interessenvertretung. Vom Nutzungsverzicht über die EU-Biodiversitätsstrategie bis hin zur EUDR. Wir fragen ihn, ob die Spaltung zwischen Forst- und Holzwirtschaft real ist und was heute eine starke Stimme für den Wald ausmacht.
Ja, Georg, willkommen zurück zum Timber Talk. Georg Schirmbeck Unplugged, Folge 2. Wir haben in der ersten Folge zurückgeblickt auf lange Jahre in der Interessenvertretung. In der zweiten Folge wollen wir über die Interessenvertretung von heute sprechen. Ich bin jetzt, glaube ich, knapp 20 Jahre in der Interessenvertretung. Du sagtest eben 52 Jahre, also deutlich länger zurückblickend. Schmunzelst dabei. Ich bin also noch ein Grünschnabel in dem Verhältnis. Ich nehme schon eine Veränderung der Interessenvertretung wahr für mich. Ich möchte aber gar nicht vorweggreifen. Ich bin neugierig, wie du die Interessenvertretung wahrgenommen hast, die Veränderung in den letzten Jahren.
Also in diesen 52 Jahren, ich nehme diese Zahl nochmal auf, hat es natürlich gesellschaftliche Veränderungen gegeben, aber auch vor allen Dingen mediale Veränderungen. Das eine hat mit dem anderen zu tun, ist immer die Frage, was bedingt was. Ich sage das mal, in der Kommunalpolitik im großen Landkreis Osnabrück hatte man einen Redakteur bei der Neuen Osnabrücker Zeitung, mit dem hatte man auf Dauer ganz gutes, vertrauenswürdiges Verhältnis. Da konnte man auch manches steuern, um das mal so zu sagen. Den rief man an oder der rief einen an und sagte, hast du nicht mal ein Thema oder weißt du nicht dieses oder jenes? Und dann hat man das gespielt. Das gibt es heute nicht mehr. Richtigen regionalen Journalisten gibt es gar nicht mehr. Das ist auch in anderen Regionen so. In anderen Regionen haben wir auch keine regionale Zeitung mehr. Das hat auf ganzen gesellschaftlichen Abläufe Einfluss. Das hat auch auf die Verbandsarbeit Einfluss. Früher war das eben so, wenn dann das eine oder andere Thema in der Zeitung gespielt wurde, dann war das auch drei Tage oder eine Woche später im Verbandsvorstand von dem und dem ein Thema und dann wurde das diskutiert. So, dann führt das dazu, wir haben Riesenveränderungen in der Struktur von Land- und Forstwirtschaft. Also in den meisten Regionen war das ja immer, der Bauer hatte Acker, hatte Wiesen und hatte Wald. In meinem Dorf waren wir 25 Vollerben, wie das so schön heißt. Da gibt es im engeren Sinne heute überhaupt keinen Vollerben mehr. Also der überwiegend von seiner Scholle lebt. Es wird aber jeder Quadratmeter Acker und Wiese genutzt. Also Brachland oder so, in dem Sinne gibt es nicht. Aber selber macht der Eigentümer da nichts oder wenig. Komischerweise Forstwirtschaft im Busch, auch wenn die Tätigkeit da drin nicht so intensiv ist an der einen oder anderen Stelle. Aber bei uns ist überhaupt kein Wald auf dem Markt. Also mal einen Hektar Wald kaufen oder so, das gibt es ganz selten. Da muss schon eine Familie aussterben oder so etwas. Aber das hat natürlich auf jeder Hofstelle im ganzen Dorf hat das Auswirkungen auch auf die Diskussionen, die da sind. Und jetzt ist es manchmal so, die Kinder von ehemaligen Bauern, die Kinder von ehemaligen aktiven Forstwirten, haben plötzlich auch nicht mehr so das gelernt über den Wald, wie man es vielleicht lernen sollte. Und das sind diejenigen, die heute am meisten Bedenken haben, wenn wir den Wald nutzen. Also wenn man so mal fragt, wer schmeißt denn einen Knüppel in den Weg oder so, dann kennt man seine Leute ja vor Ort. Also dieser gesellschaftliche Umbruch, der sich in der Land- und Forstwirtschaft ergeben hat, spielt nachher auch in der Politik eine Rolle. Du hast keinen einzigen Bauern mehr im Gemeinderat. Im Kreistag vielleicht noch ein oder zwei Versprengte. Früher war das so im Landkreis Osnabrück. Es war, ich sag mal, die halbe Mannschaft bei der CDU, CSU oder jetzt in unserer Region CDU, waren irgendwie Bauern oder noch sehr nah der Land- und Forstwirtschaft. diese Strukturen gibt es nicht mehr. Und von daher hat das auch auf alle Abläufe in der Kreis- und Gemeindeverwaltung Einfluss.
Ja, und die mediale Geschwindigkeit hat sich einfach deutlich gesteigert. Social Media, rund um Bio-Informationen, Phänomene wie Wohlleben, wollte man eigentlich gar nicht sagen, den Namen. Ich habe immer vorgeschlagen, immer wenn der Name fällt, müssen wir eigentlich gemeinsam einen Schnaps trinken, so ein Trinkspiel draus machen. Das ist ja so früh heute. Aber das hat sich doch verändert tatsächlich. Und das macht ja auch die Interessenvertretung unheimlich schwierig, weil Meinungen zu positionieren, selbst größeren Interessenvertretungen schwerfällt.
Also ich sage das mal so deutlich, wir haben vielleicht 5 Leute im Deutschen Bundestag, die im engeren Sinne man für Landwirtschaft und Forstwirtschaft einsetzen kann. Wir brauchen aber eine Mehrheit, also über alles so 350. Das heißt, man muss auch zu vielen einen Zugang haben, die von Land- und Forstwirtschaft wenig verstehen, aber die sagen, DFWR, Schirmeck, eine gute Truppe, die haben Anliegen, denen helfe ich. Das ist nicht damit getan, dass ich da Briefe schreibe. Wenn man das mal verfolgt, da wird eine neue Verordnung gemacht und dann gibt es die öffentlichen Anhörungen dazu. Da gibt es 1400 Stellungnahmen, die dazu gemacht werden. Also selbst jemand, der großes persönliches Interesse hat an Land- und Forstwirtschaft, wenn der zu einem Punkt 1400 Stellungnahmen bekommt, die kann der gar nicht aufarbeiten. Also das ist einfach eine Vision. Und deshalb führt es in vielen Fällen dazu, dass dann Leute, die wissen, dass ich in dem Bereich unterwegs bin, sagen, Schorze, wir haben zu der Verordnung da die und die Stellungnahmen. Weißt du, wo das hinlaufen muss? So, und das muss man sich über viele Jahre erarbeiten, dass man also unabhängig davon, ob man sich da jetzt aktuell eingemischt hat, dass die Leute sagen, ich habe hier 4 Ordner voll mit Stellungnahmen. Ich weiß gar nicht, wo es hingehen soll. Ich rufe Läufer Schorze an. So, das ist, und dann hast du auch die Möglichkeit, ja, mit deinen Argumenten durchzudringen. Dann kommst du mit dem zusammen oder die Mitarbeiter kommen zusammen und sprechen darüber, dann bewegst du was.
Ja, wenn ich auf meine Zeit Interessenvertretung zurückblicke, dann fällt mir vor allem auf, dass das Thema Bürokratie ist ein Schlagwort, aber vor allem die Regulatorik zugenommen hat. Ist das ein Gefühl, was nur ich habe oder siehst du das genauso, dass wir uns zunehmend mit solchen Themen rumschlagen müssen? Weniger gestaltend, viel mehr verhindernd. Das ist eine Entwicklung in der Interessenvertretung, die ich sehe.
Ich entwickle jetzt mal eine Schlagzeile. Wir werden zunehmend schlechter verwaltet. Auf allen staatlichen Ebenen. Und diese schlechter verwaltet, mache ich daran fest, es ist jemand zuständig, es hat jemand alle Argumente für eine Entscheidung, entscheidet aber nicht, sondern holt noch da eine Stellungnahme ein und da eine Stellungnahme und da einen runder Tisch und da einen Gutachter. Und die Leute, die draußen warten auf diese Entscheidung, die sagen, dieser furchtbare Bürokratismus. Und wenn man das im Einzelfall dann sieht, dass jemand zu mir kommt und sagt, ich warte schon 2 Jahre auf die und die Entscheidung, wenn ich dann losstiefle, irgendwo hin, weil ich weiß, wer ist da nahe der Entscheidung dran, dann taucht dieses immer wieder auf. Das fängt in der Gemeinde an, das geht über den Kreis, das geht über die Länder und den Bund bis nach Europa. Ich sage das mal, nehme jetzt mal die Zeit. Im Gemeinderat wissen alle, dass die im Kreis dumm sind. Und die im Kreis wissen, dass es ganz Elend kommt aus den Ländern. Und die Länder wissen, das ganze Elend liegt beim Bund. Und die beim Bund und alle anderen wissen, das größte Elend ist in Europa. In dem Bewusstsein, sie wissen gar nicht, was in Europa konkret gemacht wird. Das hat man gut beim Green Deal gesehen. Die ersten 10 Jahre meines Tuns durfte man von Europa in unseren Gremien gar nicht sprechen. Das war Gotteslästerung. So, plötzlich kommt Europa mit Green Deal und alle sagen, oh Gott, da kommt furchtbar was auf uns zu. Jetzt müssen wir aber in Tätigkeit kommen. Eigentlich müssen wir uns heute Gedanken machen, was in der nächsten Wahlperiode des Europäischen Parlaments beraten wird. Damit wir die Argumente heute schon an die Leute geben, die sich da Gedanken machen über diese Zukunft. Jetzt bestenfalls wehren wir etwas ab, bestenfalls verhindern wir das eine oder andere, was da über uns kommt. Aber dass wir richtig gestalten, dass wir voraus sind. Wir brauchen wie in einer großen Firma, wir brauchen Leute, die eine Entwicklungsabteilung sind, die sagen, in 5 Jahren gibt es für das und das Produkt einen Markt. Und deshalb müssen wir uns dahin binden. Nicht dahinterherlaufen und uns wechselseitig schlecht machen, bringt es nicht weiter.
also weniger reaktiv, tatsächlich aktiver in die Zukunft zu arbeiten. Du hast eben gesagt, wir werden schlecht verwaltet. Woran liegt das? Haben die Entscheider Sorge, Entscheidungen zu treffen? Fürchten die im Prinzip, Entscheidungen tatsächlich zu treffen? Und man schiebt es immer auf die nächste Ebene, so wie du es dargestellt hast.
An der einen oder anderen Stelle hat das richtig was mit Angst zu tun. Das heißt, wir haben ja unwahrscheinlich viele Juristen in Deutschland und Juristen sind ständig irgendwo auch unterwegs, irgendwas hochzuziehen.
Die Zuhörer natürlich ausgenommen, nicht dass...
Ja, ruckzuck wird da eine Klage gemacht. Das gibt es auch bei uns in den Verbänden. Da sagt man, ich habe schon Rechtsgutachten dazu. Ich sage, willst du Leute verärgern oder was willst du machen? Also mit Rechtsgutachten sind wir schnell unterwegs und das führt, dass Entscheider manchmal Angst haben, manchmal auch begründet vielleicht Angst haben oder so und sich da zurückhalten. Wenn man politisch etwas bewegen will und man dann eine schnelle Entscheidung bekommen hat und die wird mal im Zweifel irgendwo beklagt, dann muss man auch die politische Kraft haben, sich vor diesen Entscheider zu stellen und nicht anschließend noch schlecht über ihn zu reden. Konkret, wenn ein Bauamtsleiter im Landkreis Osnabrück eine Baugenehmigung ausgesprochen hat, wenn ich dann bei jeder Gelegenheit den in den Hacken trete, dann darf ich mich nicht wundern, dass der bei nächster Gelegenheit überhaupt keine Entscheidung mehr trifft.
Wir hatten im ersten Block über das Thema FFH-Gebiete gesprochen, ein Thema, was uns ja, glaube ich, alle über Jahre beschäftigt und auch teilweise verärgert hat. Jetzt haben wir neue Themen auf dem Tisch, auch teilweise aus der EU-Richtung. Green Deal hast du angesprochen. Debatten über den Nutzungsverzicht reisen nicht ab. Jetzt hat Nordrhein-Westfalen gerade 5000 Hektar aus der Nutzung genommen, nachdem zwei Anläufe Nationalpark gescheitert sind. Wir haben die EU-Biodiversitätsstrategie, ein elendes Thema ist die EUDR, die sich immer noch nicht richtig in die Entscheidung bewegt hat. Wie beurteilst du das, wenn du da drauf schaust, diese Debatten?
Ich stelle mir, wenn ich mal im Zug sitze und ein bisschen nachdenke, die Frage: Wer ist eigentlich auf diese Idee gekommen, dass außer Nutzung nehmen, unter Schutz stellen, die Menschheit, das Klima oder wen auch immer rettet? Eigentlich sprechen alle sachlichen, wissenschaftlichen Argumente dagegen. Wer sich das mal ausgedacht hat, wer das mal irgendwo auf dem Parteitag oder so plötzlich beschlossen hat, ich weiß ja, wie manche Parteitagsbeschlüsse so samstags morgens kurz vor Mittagessen dann zustande kommen, hanebüchen, lebensgefährlich, was da so beschlossen wird. Und wenn sowas erst in der Welt ist, ist das schwer rauszubringen. Also wir müssen ganz einfach die Kraft haben zu sagen, schützen durch Nutzen. Und wer das nicht sagen mag, wer da Angst hat, der ist falsch auf den Stühlen, die sie sitzen. Und das müssen wir auch noch deutlicher sagen. Wir wollen was fürs Klima tun. Und wir tun zurzeit nichts fürs Klima, wenn wir mit Ziegeln bauen, aber wenn wir mit Holz bauen, dann ist das gut fürs Klima. Und das muss man auch dann im Gemeinderat beispielsweise mal offensiv so diskutieren. Ich habe das bei mir mal exerziert. In meinem Ort musste die Kita gebaut werden. Und da habe ich zu meinem Bürgermeister gesagt, bist ein guter Bürgermeister, bist mein Freund. Ich erwarte, dass jetzt ein Holzhaus gebaut wird. Und dann stiefelte der zurück in seine Gemeindeverwaltung zur Bauamtsleiterin und die hat natürlich gesagt, oh, furchtbar und so, geht gar nicht. Dann kam da wieder du, sagt der Schosse, diesmal noch nicht, aber das nächste Mal. Und da sage ich, Holger, damit das klar ist, wenn hier kein Holzhaus gebaut wird, ist mit unserer Freundschaft gewesen. Das ist eine Chance, sei doch nicht so böse oder so. Ich sage, bin überhaupt nicht böse. Entweder machen wir ja ordentliche, sachgerechte Politik oder wir machen das nicht. Und da kann man da hingehen. Da steht also ein bestes Holzhaus und alle führen sich das wechselseitig vor. Das reicht aber nicht aus. Alleine das Bewundern hilft nicht. Andere müssen auch so bauen. Warum ist ein Landrat, der nachhaltige Politik machen will, nicht in der Lage zu sagen, alle öffentlichen Gebäude werden jedenfalls mit einem Großteil Holz gebaut? Muss man auch sehen, da sind wir ein bisschen zart beseitet. Ich kenne auch die Ziegelindustrie, die im Osnabrücker Land relativ stark ist. Und ich spreche auch mit denen. Wie bringst du eigentlich deine Rohstoffe an Mann, um das mal so zu sagen? Und da müssen wir noch aggressiver sein, wenn wir für unseren Rohstoff kämpfen. Von alleine fällt das nicht vom Himmel. Wir haben Konkurrenzverhältnisse, wenn wir die unterschiedlichen Stoffe einsetzen. Das kriegt man auch nie weg, aber wenn wir nicht in Architekten investieren, die Architekten sind zum Schluss die Leute, die einem Bürgermeister, einem Gemeindedirektor oder einem Bauherrn allgemein sagen, was er hier zu bauen soll. im Rat gibt es auch den einen oder anderen Mal, aber die Macht der Räte ist dann doch begrenzt, wenn Bauamt und ein entsprechender Architekt das sagen, wird das in der Regel so gemacht. Da sind die Schwachstellen, da muss reingesetzt werden.
Lass uns vielleicht nochmal kurz auf die EUDR schauen, das ist ja das Aufregerthema der letzten Monate. Ihr habt gelesen, 2024 war das Jahr der größten Entwaldung weltweit seit, ich glaube, 30 Jahren. Das hat wieder zugenommen. Und begründet wird das vor allem mit bestimmten Rohstoffen, Soja und Palmöl etc. Also das ist ja ein reales Problem, was wir haben, wo wir darauf reagieren müssen. Jetzt ist die EUDR aufgeschlagen, eigentlich sinnvoll von der Absicht her, aber in der Umsetzung können wir, glaube ich, offen sagen, ziemlich verkorkst. Wie schaust du da drauf? Wie kann sowas Gutes in so eine falsche Richtung abdriften?
Also an diesen Brennpunkten, wo es um Sojaproduktion geht, also wo der Wald weichen muss und dann Soja produziert wird, bin ich schon gewesen. Hab mit unterschiedlichen Experten dort gesprochen. Aber es hilft denen da in ihrer Entwicklung überhaupt nicht, wenn man irgendwelche bürokratischen Regelungen uns hier in Niedersachsen oder in Deutschland überzieht. Und ich bin sehr dafür, dass wir einheitliche Standards in Europa brauchen. Aber wir brauchen nicht, wir müssen nicht irgendetwas machen in Niedersachsen, was vielleicht in Griechenland oder in Rumänien oder wo auch immer ein Problem ist. Wenn wir da nicht die Flexibilität in europäische Gesetzgebung kriegen, dann verlieren wir das Vertrauen in die europäischen Gremien. Dann schadet das Europa über diesen Einzelfall hinaus. Also es muss nachvollziehbar sein, was da gemacht wird. Dann macht das Sinn. Ich bin aber frohen Mutes mittlerweile, dass die Mehrheit im Europäischen Parlament so denkt. Manchmal haben Wahlen doch Sinn. Und der Bundeskanzler sich jetzt sehr deutlich gegenüber der Kommissionspräsidentin geäußert hat, müsste jetzt schon mit dem Teufel zugehen, wenn es nicht in die richtige Richtung kommt. Ich sage auch mal kritisch zur Kommissionspräsidentin, es reicht nicht, dass man über Green Deal im Europäischen Parlament spricht. Es müsste auch mal das Cluster Forst und Holz zusammengeholt werden. Und sie müsste zu wesentlichen Funktionsträgern in unseren Reihen direkt sprechen. Also nur vor Fernsehkameras den Menschen die Welt erklären, ist zum Schluss nicht überzeugend.
Jetzt haben wir über die politischen Rahmenbedingungen gesprochen und sind immer noch in dem Block Interessenvertretung heute. Ich glaube, zentral entscheidend für eine Interessenvertretung ist eine Geschlossenheit in der Branche. Jetzt wird häufig darüber diskutiert, über die Spaltung zwischen Forst- und Holzwirtschaft. Schon innerhalb der Forstwirtschaft gibt es Spannungen, dann kommen die Holzleute noch mit dazu. Wie bewertest du das heute? Ist das übertrieben, die Diskussion über so eine Spaltung, und ist das eine reale Gefahr?
Also ich darf erstmal mit ein bisschen Zufriedenheit feststellen, dass in den 18 Jahren das Präsidium des Deutschen Forstwirtschaftsrates immer einstimmige Beschlüsse gefasst hat über die wesentlichen Dinge. Das heißt aber nicht, dass wir auch wirklich so einig sind, wie diese Beschlüsse das nach außen zeigen. Es gibt ganz einmal ein gewisses Spannungsverhältnis zwischen Staatswald und Privatwald und Kommunalwald und Großprivatwald und Kleinprivatwald. Also gewisse Probleme gibt es da. Aber damit können wir in der Politik keinen überzeugen, indem wir so die Spiele unter uns machen. Und deshalb habe ich bei jeder Gelegenheit gesagt und sage das auch weiter bei jeder Gelegenheit, unsere Stärke ist, dass wir zusammen unterwegs sind. Manchmal streiten wir uns über Nebensächlichkeiten oder Dinge, die der auch keinem, der mit der Materie nicht so befasst ist, überhaupt erklären kann. So, und jetzt gibt es einen Punkt. Das Holz an der Waldstraße ist aus Sicht der Waldbesitzer immer zu billig. Und der Säger, der das da kauft, oder der Holzhändler, der das da kauft, für den ist das immer zu teuer. Das wird man auch nie ganz wegbekommen. Aber da muss man auch einen Modus wie Wendy haben, wie man miteinander umgeht. Wir haben ja auch andere Bereiche, wo wir den Rohstoff haben und wo wir die Abnehmer haben, wo es auch, wo man wenigstens in Ruhe mal über die Dinge redet. Der zukünftige Präsident des Deutschen Holzwirtschaftsrates hat mich darin bestätigt, dass er sagt, Schimek, jeder in der Wertschöpfungskette muss auch ein bisschen Spaß haben an dem Tun. Deshalb war es nicht so zielführend, als der Nadelholzpreis ganz den Keller runterging, als die großen Käferkalamitäten kamen. Da habe ich mich dann auch ein bisschen burschikos deutlich dazu geäußert. Und es hat ja auch Leute gegeben, die gesagt haben, Leute, was machen wir da gerade? Wir haben zwar jetzt die Marktmöglichkeiten, den Preis noch weiter runterzufahren, aber hilft uns das dauerhaft? So, und dieses Mitdenken im Cluster, das ist, glaube ich, das, was uns auch zukünftig leiten muss. Das macht uns dann gemeinsam stark.
Ja, ich habe in meiner Funktion immer so ein bisschen den Eindruck, es fällt vielen schwer, weil die, das ist ja vielleicht das Positive, so emotional bei der Sache sind, dass wenn jemand dann eine andere Meinung oder eine andere Zielsetzung verfolgt, das dann gleich persönlich genommen wird. Vielleicht braucht man manchmal ein bisschen mehr Sachlichkeit und müssen das auch einschätzen, zu wissen, wenn du die Interessen der Waldbesitzer vertrittst, ist das manchmal nicht meine Interessenlage, aber ich würde es dir trotzdem nicht vorwerfen. Ist das so ein bisschen die Emotionalität, die uns ja auf der anderen Seite wieder auszeichnet, der Branche, was uns da im Weg steht?
Also vielleicht haben wir beiden ja unterschiedliches Temperament an der einen oder anderen Stelle, aber eins verbindet uns. Wir können auch nach ein paar Tagen telefonieren und sagen, komm her zu, müssen wir uns mal an den Tisch setzen, müssen wir mal reden, was ist eigentlich zu tun? Und das ist, wenn man in diesem Bereich unterwegs ist, nur mit sich irgendwo hinstellen und eine schneidige Erklärung abgeben oder sich vielleicht anbürgen oder persönliche Vorwürfe zu machen, hilft überhaupt nichts. Sondern gewisse Rationalität ist da notwendig. Ich kann auch sagen, manch einer, der plötzlich beklagt, dass sein Sägewerk weg ist, regional, könnte sich mal fragen, was er getan hat, um vielleicht den Standort zu sichern. Also es gibt immer viele Gründe, warum es zu einer gewissen Entwicklung gekommen ist. Und wenn man das nicht im Auge hat, weil nur sagt, der andere hat Schuld. Es gibt ja so ein schönes Thema, das uns ja auch beschäftigt. Wald und Wild. Bei uns sind die meisten Waldbesitzer sind auch Jäger. Und wenn jeder Waldbesitzer in seinem Bereich das Notwendige tun würde, bräuchte man gar kein Gesetz. Eigentlich müsste man ja glauben, die Leute haben so viel Verstand. Wenn jeder Oberförster im Staatsdienst oder im Kommunaldienst die Dinge, die er erkannt hat, umsetzt, was er ja kann in seinem Bereich, bräuchte man auch gar kein Gesetz. Wir überlegen, ob wir hier ein neues Gesetz und da ein neues Gesetz. Wäre doch mal gut, wenn wir die Gesetze, die wir schon haben, vielfältig haben, wenn wir uns da mal dran orientieren, noch zusätzlich was drüber ziehen, brauchen wir nicht. Wer garantiert uns denn, dass da überhaupt was von wird?
Wenn wir mal auf den Tisch hier vor uns schauen, ist ein weißer Tisch, alles ganz rein und sauber. Jetzt ist wünscht dir was, Georg, wenn du noch mal ganz neu anfangen könntest, eine Interessenvertretung aufbauen, die den heutigen Ansprüchen genügt oder erfolgreich sein soll. Wie würdest du die Interessenvertretung von heute aufbauen? Wie sieht die für dich aus?
Also unsere Interessenvertretung ist über alles gesehen gar nicht so schlecht. Wo ich dann immer dran leide, ist, dass wir vielleicht nicht ganz so die Personalausstattung haben, wie wir sie bräuchten. Dass wir vor allen Dingen auch für Öffentlichkeitsarbeit nicht ganz so die Mittel haben, die wir bräuchten. Das wäre aber relativ schnell umsetzbar, wenn die Leute, wie es regeln können, es regeln würden. Ich sage das mal sehr deutlich. Im Präsidium haben wir zwei Mitglieder gefragt, ob sie uns Personal, gegebenenfalls Geld für die Grüne Woche und für die Verbandsarbeit zur Verfügung stellen. Zwei Landesvertreter. Der eine sagt dann also, in seinem Bereich hat man weder Geld noch Personal. Und dann sagt der andere, also er muss das bestätigen, in seinem Bereich hat man auch kein Geld und kein Personal. 14 Tage später bin ich in einer großen süddeutschen Stadt. Da ist ein Staatssekretär, der nennt sich ein bisschen anders da, aber ist aus meinen Worten Staatssekretär, der sagt, also wir hatten da ein kleines Problem, haben wir 200 Millionen in die Hand genommen und 200 neue Stellen geschaffen. Da kann ich sagen, das ist doch toll. 1 Million für mich und ein Förster für mich und dann werden wir in Berlin das richtig aufmischen. Also wenn wir wollen, sind wir eine ganz starke Branche, um das so zu sagen. Und an mancher Stelle sieht man ja auch, was für Marketinggelder zur Verfügung stehen beim Holzhandel oder bei der Möbelindustrie oder so. Wenn wir wollen, dass wir den Rohstoff Holz stärker in Umlauf bringen, dann haben wir die Ressourcen. Das hat nicht jeder an jeder Stelle die gleichen Möglichkeiten. Es gibt natürlich konjunkturelle Dinge, mal geht das leichter, mal weniger. Es gibt auch ein paar, die mitmachen. Ich kenne einen großen Buchenholzverarbeiter, der über die Jahre mein Freund geworden ist und für den ich an der einen oder anderen Stelle politisch noch was tun kann. Aber der zieht auch mit, der hilft auch. Zum Schluss reicht es nicht aus, wenn wir Lobbyarbeit in Berlin machen und die Leute im Straßengraben sitzen oder am Straßenrand stehen und schauen, ob wir wo was geregelt kriegen. Wir kriegen nur was geregelt, wenn die ganze Szene das mitträgt. Soweit ist beispielsweise eine Jahrestagung, wie wir sie jetzt in Osnabrück hatten, volle Hütte, regionale, überregionale Prominenz da, eine gute Stimmung, wo man sagt, also wir sind hier eine kernige Truppe und der Präsident hat es eigentlich in die richtige Richtung gemacht. Das ist auch Marketing für die Zukunft. So, dann kriegst du auch einen neuen Präsidenten, dann kriegst du auch neue Präsidiumsmitglieder. Wenn die hören, das ist sowieso eine Abbruchfirma. Wer will in einer Abbruchfirma tätig werden?
Also Geld ist wie immer der Engpass, sehe ich auch so. Aber ich glaube, umgekehrt muss man ja mal sagen, um das Thema zum Abschluss zu bringen, die Interessenvertretung für heute der Forst- und Holzwirtschaft. Nach meiner Wahrnehmung hatten wir noch nie so viele Interessenvertreter wie heute. Wenn ich das sehe, wie die Verbände gewachsen, wie die Geschäftsstellen gewachsen sind. Wir sind eigentlich gut aufgestellt und natürlich sind die Aufgaben auch gewachsen um uns rum.
Also hatten ja in der Vorwoche Termin Deutsche Waldpreise in Berlin. Voller Saal, Bundesminister da, österreichische Minister zugeschaltet. Da ist Hu der ganzen Branche. Das sind ja nicht nur die Leute aus dem Wald da oder sind noch nicht nur die Holzverarbeiter da, sind auch vor allen Dingen die da, die Maschinenbau, Anlagenbau machen. Das macht unsere Branche ja erst stark, dass wir in vor- und nachgelagerten Bereich ja viele haben, die uns ja brauchen, um das mal so zu sagen. Wenn die alle zu so einer Veranstaltung kommen, teilweise quer durch die Republik, dann findet irgendwas bei uns statt und das spricht nicht gegen uns.
Bis hierhin erstmal der Stand, Status quo. Lass uns im nächsten Kapitel mal in die Zukunft schauen. Vielen Dank, bis dahin.
Bleib auf dem Laufenden und folge unserem Timber Talk. Für weitere Informationen besuche uns auf www.zukunft-holz.de.